Wir sind in Teil 4 der Big Show 775 angelangt und es geht los mit österreichischem Fußball. Philipp Scheichl von der Kronenzeitung hat ein paar Minuten Zeit für uns danach. Fritz Hutter, wir bleiben bei Österreich und da geht es dann um den gesamten Rundumschlag. Sehr hörenswert, weil der Fritz wirklich alle, nicht alle, aber die allermeisten jungen österreichischen Sportler auch persönlich kennt, mit ihnen in jüngerer Vergangenheit auch Interviews geführt hat. Und dann wird es amerikanisch, denn es geht um Football, zuerst um europäischen Football mit Andreas Renn und Nicolas Martin und dann die Vorschau auf die AFC East und AFC North mit Nicolas und mit Renners NFL. Bald geht's los, jetzt Teil 4. Es ist die Big Show 775 und an diesem Mann habe ich fast so lange gearbeitet wie an Daniel Kulowitz und der Teufel will es, dass Philipp Scheichl von der Kronenzeitung in wenigen Minuten auf einem Padel-Court stehen wird mit Daniel Kulowitz. Philipp, ich weiß die Antwort, aber sag du mir bitte, dass du deutlich geschickter bist als der Kulo. Servus.
Grüß dich. Die Antwort gibt es immer, wie immer, am Platz. Das werden wir sehen, aber ich werde natürlich mein Möglichstes tun. Den Kulowitz, den werden wir schon noch im Griff haben. Das muss sich ausgehen. So jung ist er ja dann auch nicht mehr.
Kommt ihr beide vom Tennis oder seid ihr eher andere Ballsportarten?
Eigentlich beide eher übers Fußball. Also ich habe einiges an Tennis gespielt früher. Meines Wissens nach ist der Cooler eher vom Fußball und dementsprechend dem Schläger sicher Verbesserungspotenzial noch bei ihm.
Ja, so. Jetzt hatten wir zu Beginn, also ich nicht, weil ich bin ein Sturm Graz-Fan, zu Beginn der Saison hatten vielleicht manche Rapid-Fans ein kleines bisschen die Befürchtung, naja, dann geben halt alle unsere Spiele 1-0 oder würgen uns da einen runter. Und plötzlich heißt es 8-0 gegen den GAK. Da ist vieles zusammengekommen, Philipp. Aber selbst wenn vieles zusammenkommt, dann muss die Mannschaft schon was können, um eine andere Mannschaft 8-0 zu besiegen. Wie gut ist Rapid?
Ja, sehe ich mal grundsätzlich ähnlich wie du. Ich war auch im Stadion und habe es mir angeschaut, dieses 8-0. Ich muss ehrlich sagen, Rapid hat mich wirklich beeindruckt, gerade in den ersten 15 Minuten, mit welcher Wucht, mit welcher Energie, mit welcher Dynamik die da rausgekommen sind, mit welcher Spielfreude auch. Und sie waren auf dem Endzweck aus. Das war ja die Spiele davor vielleicht noch nicht immer der Fall. Aber wenn man sich dann anschaut, wenn ein Demir viel Laufarbeit macht, ein Adamsen, ein Dahl, dass sie torgefährlich sind, ist eh unbestritten. Aber wenn die auch eine Dynamik haben und wirklich aufs Tor gehen und auf den Endzweck aus sind, dann kann sowas zustande kommen. Man muss ehrlich sagen, der GRK hat es ihnen dann später nicht allzu schwer gemacht, weitere Tore zu erzielen. Aber auch das fand ich schön bei Rapid. Sie sind hungrig geblieben. Sie wollten so viele Tore wie möglich erzielen. Jeder wollte sich in die Torschützenliste eintragen und dementsprechend war das auch einmal ein Erfolg, der Rapid sehr gut getan hat. Ich würde dieses 8-0 jetzt nicht überbewerten. Das war einfach ein schwacher Tag auch vom GRK. Aber wie du richtig sagst, man muss einen Gegner erst einmal 8 Tore einschränken und dementsprechend bringt zwar auch nur 3 Punkte und das Torverhältnis ist ja bekanntlich in Österreich eh egal, weil es eh ums direkte Duell geht, aber für Selbstvertrauen, gerade jetzt vor dem Doppel in Schottland, also gegen die Schotten, um den Einzug in die Conference League, sehr, sehr wichtig.
Welchen Anteil gestehst du dem Trainer zu? Weil wenn du sagst, so wie du das beschrieben hast, wie Rapid spielt, also wenn sie jetzt andersrum gespielt hätten, dann würde man sofort sagen, ja, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, aber wenn du jetzt sagst, okay, die kommen raus, Demir bewegt sich mehr als er müsste, was ja auch jetzt nicht alltäglich ist, würde ich sagen, großer Anteil vom Trainer Fragezeichen.
Ja, finde ich schon. Man muss ja auch ehrlich sagen, er macht das sehr gut in den ersten Wochen, gerade was das Thema Rotation betrifft. Er schafft es irgendwie alle bei Laune zu halten. Da sind dann auch einmal schwächere Auftritte dabei, wie dieses sportlich eigentlich wertlose Rückspiel gegen Beide aus Estland, wo man ja auswärts 4-1 gewonnen hat. Da hat er mal der B-Garnitur die Chance gegeben. Trotzdem haben Leute wie Schauber und Gulliksen da nicht überzeugt, aber auch die bekommen ihre Spielzeit und dementsprechend managt er das aktuell sehr, sehr gut und er sorgt dafür, dass der Hunger in der Mannschaft groß bleibt, weil nach wie vor sich jeder Chancen ausrechnet, auch spielen zu dürfen und auf seine Minuten zu kommen und dementsprechend, solange es läuft und das Selbstvertrauen da ist, macht es natürlich auch noch viel mehr Spaß, dann als Einheit aufzutreten und einen Sieg nach dem anderen mit einzufahren.
Vor der Saison war der Konsensus von den Leuten, die hier waren, bei Sportradio 360, wo wir über Österreich gesprochen haben, Salzburg uneinholbar gut, weil sie halt auch gut investiert haben. Siehst du das ähnlich? Der LASK ist brillant gestartet, wie ich finde. Also ich finde, bei der Austria haben sie ein bisschen Glück gehabt. Dieses erste Tor von der Austria, das nicht gegeben wurde, das war 10-Nagel-Entscheidung, dass das abseits war. Aber wie siehst du die Gesamtgemengelage? Und ich möchte daran erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Philipp Scheichl hat schon früh in diesem Jahr den Meistertitel des LASK prognostiziert.
Ja, auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn. Nein, also gestartet, die Heimspiele souverän gewonnen gegen Ried und die GAK, bei der Austria ein bisschen Glück gehabt, aber unterm Strich merkt man schon, dass trotz dem Abgang von Kalajdzic nach wie vor irrsinnig viel Qualität im Kader ist. Bei den Linzern finde ich, muss man ein bisschen abwarten, wie es jetzt ausschaut, ob sie die Hürde Celtic nehmen, ob, wenn sie es nicht schaffen in die Champions League, ob dann der ein oder andere Spieler vielleicht Linzer noch verlässt, weil die Qualität gerade vorne mit Adeniran und Uso ist wirklich beeindruckend und gerade in der Liga sehr, sehr hoch. Sie haben auch gut eingekauft mit einem Ljubicic zum Beispiel, der natürlich jetzt die rote Karte bekommen hat, aber grundsätzlich auch ein Spieler ist, der helfen kann. Sie haben einen Alessandro Schöpf, also punktuell verstärkt zu einem ohnehin schon sehr großen Kader. Und vielleicht hörst du es ein bisschen raus, auch jetzt mit der Vertragsverlängerung von Didi Kübauer. Für mich ist und bleibt der LASK Titelfavorit. Die Salzburger sehe ich auch sehr gut aufgestellt, gerade mit Haris Tabakovic. Das ist für mich ein Spieler, der durchaus 30 Saisontore machen kann, der von der Qualität her deutlich über allen anderen Stürmern in der Liga ist. Der wird den Salzburgern noch das ein oder andere Spiel und den ein oder anderen Sieg retten. Da bin ich überzeugt davon. Und bei Sturm muss man ein bisschen abwarten, wie sie dann auch mit der Doppelbelastung zurechtkommen. Aber eigentlich diese drei Mannschaften sehe ich ganz vorne. Ich halte es ja von der Sympathie her mit Rapid, aber da drücke ich bewusst auf die Euphoriebremse. Wir erinnern uns an den letzten Sommer, da ist man ja ähnlich gut gestartet, zumindest von den Ergebnissen her. Das kann bei Rapid schnell gehen und der Rapid-Kader ist wahnsinnig gut, wenn es läuft. Also dann sind solche Spieler wie Daul, Wurmbrand, ein Demir, den ich schon angesprochen habe, auch ein Adamsen, der für mich eine Riesenverstärkung ist. Das sind dann wirklich Spieler, die ein hohes Niveau in diese Mannschaft bringen können. Das Problem ist nur, lass Rapid einmal in Rückstand geraten, lass die mal ein, zwei Spiele hintereinander verlieren, dann fehlt mir wie im vergangenen Jahr so ein bisschen ein Typ, der sich auf die Hinterbeine stellt, der das Ruder herumreißt, der vielleicht auch das Gesicht nach außen ist. Das sehe ich bei einem Matthias Seidel als Kapitän nur bedingt. Das ist ein lieber Kapitän, sicher auch einer, der in der Kabine eine Meinung hat, aber in der Außendarstellung nicht der ist, der sich dann schützend vor eine Mannschaft stellen kann und glaube ich auch will. Das ist nicht der, der mit lauten Worten und mit klaren Gestiken dann vorangeht.
Wie siehst du die Idee, dass jetzt noch jemand dazugekommen ist als Sportdirektor? Steffen Hofmann kümmert sich ja, glaube ich, nur um den Nachwuchs. Dann hast du Markus Katzer und jetzt ist der, wie heißt der, Fiala dazugekommen aus Ried. Es wird eng, aber siehst du da auch was Positives, wenn noch mehr Köche hier am Abendessen mit sich beteiligen?
Ja, letztendlich werden wir dann erst in einigen Monaten sagen können, ob noch mehr Köche quasi den Brei vertrieben haben oder das Ganze dann vielleicht auf mehrere Schultern aufgeteilt ist, so jeder ein bisschen entlastet ist, neue Ideen, neue Facetten reinkommen durch den Herrn Fiala. Ich sehe dem Ganzen sehr positiv gegenüber, gerade auch, weil er in Ried sehr gute Arbeit geleistet hat. Und ich gehe davon aus, dass man sich bei Rapid und insbesondere auch Mekki Katze dabei was gedacht hat. Dementsprechend lassen wir den guten Mann einmal arbeiten und ziehen vielleicht in einigen Wochen und Monaten dann eine erste Bilanz.
Du hast schon angesprochen, Didi Kübauer hat seinen Vertrag verlängert, aber gehst du so wie ich zu 100% davon aus, dass da eine sehr, sehr dick unterstrichene, wahrscheinlich auch in Kursivschrift festgehaltene Ausstiegsklausel ist, wenn irgendjemand anklopft, den der Kübauer als interessant erachtet, und das wird natürlich kein österreichischer Verein sein, aber erste deutsche Bundesliga, können wir davon ausgehen, dass so eine Klausel drinnen ist? Was glaubst du?
Es gibt keine 100%, aber diese 100%, die würde ich dir geben. Da bin ich mir ganz sicher, dass der Didi sich da was einschreiben hat lassen. Der ist ja auch schon lange im Geschäft dabei. Das ist ein alter Fuchs und es ist ja auch überall bekannt, dass der gerne den Schritt ins Ausland machen würde. Nicht um jeden Preis, aber wenn tatsächlich was daherkommt, sagen wir im Oktober, November, wenn die ersten Vereine dann wieder ihren neuen Trainer suchen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Didi Kübauer ein Name ist, der recht schnell und heiß gehandelt wird. Und da hat er sich sicher abgesichert und vorgesorgt für diesen Fall, ja.
Vielleicht noch einmal kurz zurück, wenn du im Stadion warst bei diesem 8:0 von Rapid gegen den GRK, da hat es danach ja bemerkenswert bei Sky, haben sich Andi Herzog und Hans Krankl widersprochen und Andi Herzog meinte, naja, also da kommt irgendwie ein Ferdinand Feldhofer, sowas passiert, mal so sinngemäß, nicht wörtlich. Und Hans Krankl hat gesagt, na, das war's, das geht jetzt nicht so weiter. Da schwelt schon länger was. Ich glaube, Ferdinand Feldhofer ist ja beruflich auch bekannt. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Spieler sind, die er beim GRK hat, aber ich vermute nicht wahnsinnig gut. Und so ein 8:0, erinnern wir uns bitte, Ralf Hasenhüttl hatte das zweimal sogar im Angebot. Ich glaube, mein sogar 0-9 oder war sogar zweimal 0-9, als er bei Southampton war. Man hat dann ihm die Stange gehalten. Was du hörst, was du weißt, war das völlig klar, dass Ferdinand Feldhofer nicht mehr Trainer des GAK sein wird, nur wenige Stunden nach diesem Match.
Ja, also ich bin beim GAK nicht ganz drinnen, ganz tief drinnen in der Materie, aber ich muss ehrlich sagen, rein sportlich kann der Rauswurf nicht begründet sein, weil erste Runde LASK auswärts, entschuldige den Ausdruck, ist so ziemlich das Beschissenste, was du haben kannst. Auftaktspiel auswärts beim Meister. Dann das Heimspiel gegen Luzern, das haben sie gewonnen. Das war quasi der Sieg, der im Soll war, den haben sie auch dann dementsprechend geholt. Natürlich darfst du danach nicht 8-0 bei Rapid unter die Räder laufen, das ist eh klar. Aber grundsätzlich 3 Punkte nach 3 Spielen. Das Spiel, was sie gewinnen hätten sollen, haben sie, wie gesagt, gewonnen. Dementsprechend rein sportlich kann es nicht sein. Aber man hat scheinbar eine Diskrepanz zwischen dem Trainer und auch den Fans in den letzten Wochen aufgebaut. Die Fans hatten ja ein Plakat mit in Hütteldorf, wo drauf stand, Feldhofer raus. Und das war ja ohnehin eingepackt. Das heißt, unabhängig davon, ob der GAK in Wien 0-1 oder 0-8 verloren hätte, das Plakat war ohnehin schon mit. Dementsprechend scheint dieser Konflikt schon länger da zu liegen und ist das vielleicht auch die einzige Lösung, dass man sich jetzt trennt und getrennte Wege geht.
I'll let you go on this one. Wer vergangene Woche das Auswärtsspiel der Salzburger auf Zypern gesehen hat, wo Haris Tabakovic 3 Tore gemacht hat und es waren handgezählte, waren es 11 Fans oder waren es 13 Fans mit dabei hinterm Tor. Also es war auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite schon fast ein bisschen peinlich. Wird der Rapid-Auswärtssektor in Schottland voll sein?
Was ich gehört habe, leider nein, es sind nur 400 Rapidler mit, aufgrund dessen, dass die Reise ziemlich teuer ist und auch relativ kurzfristig. Man musste ja eigentlich schon seit 2 Wochen, und das ist nicht Benfica Lissabon, sondern eben Hearts Weird, aber die Reise konnte man trotzdem erst buchen, nachdem es wirklich offiziell fix war. Das heißt, man hatte jetzt eine knappe Woche Zeit und das war vielen Rapid-Fans scheinbar zu stressig. Noch dazu hat man ja das Rückspiel dann ohne in den Hütteldorf. Das heißt, in Schottland wird hoffentlich nichts entschieden schon sein. Deswegen alles konzentriert sich dann auf das Rückspiel in Hütteldorf und 400 Mann sind in Schottland mit dabei.
Naja, immerhin. So, bei Sturm weiß ich auch nicht, ob es viel mehr waren als 400, aber Sturm hat der Harz sehr, sehr sicher eliminiert, aber da waren sie vielleicht noch nicht eingespielt. Philipp, es war eine große Freude. Ich danke dir herzlich. Liebe Grüße an Daniel Kulowitz und verletzt, tut euch nicht weh, Buben, gell? Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wir tun unser Möglichstes. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, Papa.
Kurze Pause, Big Show 775.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 775 und mir prostet zu Fritz Hutter, Sportpass Austria, ehemals Herausgeber, Chefredakteur vom Sportmagazin. Fritz, ich freue mich sehr, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Grüß dich.
Servus, sehr gerne. Wir haben uns ja lange nicht gesehen und da habe ich mir gedacht, eine gute Gelegenheit, dir ins Auge zu schauen.
Endlich mal wieder. Ja, lass uns mit Tennis beginnen. Du bist selber ein sehr, sehr guter Tennisspieler gewesen und wir schauen natürlich in Österreich relativ gebannt jetzt im Moment gerade auf das, was mit der Lilly Tagger passiert. Hat sich für Cincinnati qualifiziert, hat dann ein Spiel geliefert. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Ich habe es zur Gänze gesehen. Sie hat gegen Talia Gibson aus Australien verloren. Wie ordnest du das ein in ihrem jetzigen Karrierestadium?
Ja, wenn es den Doppler nicht macht bei 5-5, dann geht das einfach anders aus, das Spiel. Also jetzt würde ich mal sagen, von der Lernkurve her, die geht steil genug und da dürfen solche Partien auch passieren. Mir hat die gut gefallen, die Gegnerin. Also die ist sehr kompakt geblieben und trotzdem finde ich, hat es über weite Strecken noch an. Wenn man nur von der Optik her geht, war die Linie sehr dominant über weite Strecken und hat aus meiner Sicht ungefähr 80% mehr Schläge im Köcher mittlerweile schon im Arsenal, im Werkzeugkoffer und dass da die Auswahl, dass man manchmal einen zu kleinen oder zu großen Schraubenzieher da drauf zupft, wenn man nicht 50 Jahre Berufserfahrung hat wie ein Elektrikermeister, dann das kann schon passieren.
Ihr ist dadurch entgangen, ein Spiel gegen Aryna Sabalenka. Ist das eine gute Sache, Fritz, oder wäre das schon nochmal herrlich gewesen gegen die Nummer 1 der Welt? Weil Gibson hat dann ordentlich gespielt, hat immerhin einen Tiebreak erreicht.
Ja. Also ich glaube schon, dass das eine hohe Motivation gewesen wäre. Ich kenne die Lille ja ein bisschen aus von der privaten Seite her eigentlich oder aus der Kindheit her auch. Und die ist schon sehr, sehr begeisterungsfähig für den Sport, was ja eine Komponente ist, über die fast ein bisschen zu wenig gesprochen wird. Die hat echte Freude an dem, was sie tut. Und meine Theorie mit ein paar Fakten unterlegt ist schon, dass man das dann ein bisschen besser macht, als wenn man gezwungen wurde von weiß ich nicht wem, von einem System, den Eltern, einem Trainer oder finanziellen Themen. Und das wird ihr noch viel helfen, schätze ich mal. Also das, aber ja, sie hätte es super gern gemacht natürlich und sie wäre top motiviert eingegangen und trotzdem wird das nur so oft passieren, dass sie gegen eine Nummer 1 spielt. Meistens in den Endspielen, träume ich jetzt einmal zu sagen. Oder in den Semifinale der Setzliste gemäß.
Also, oh.
Du kennst mich, ich bin kein heilloser Optimist und kein Fantast, aber von der Lille halte ich ganz, ganz viel. Also das sage ich gerne hier auch an dieser Stelle.
Ja, es geht mir genauso. Sie hat das perfekte Umfeld, finde ich, das sie da gefunden hat mit der Francesca Schiavone für den Moment. Ob das wirklich für die ganze Karriere perfekt ist, wer weiß das schon. Das kann man eh nie sagen, aber für den Moment passt das echt gut. Und sie ist Top 50 jetzt in der Welt. Muss ich keine Sorgen machen im Moment. Also musste sie noch qualifizieren, weil es eben vor der Nennfrist war, dass sie so gut geworden ist. Und das ist schon mal. Und sie hat jetzt auch nicht viel zu verteidigen im Herbst. Das ist ein Finale bei uns 250er, das sie zu verteidigen hat. Also ich bin gespannt auf die Lilly.
Wenn ich jetzt vor dem 19. Geburtstag schon anfangen, Woche für Woche Punkte zu addieren und zu schauen, was geht sich da aus, was geht sich nicht aus. Man darf nicht vergessen, durch diese einarmige Rückhand bin ich großer Fan davon, auch wenn ich die physikalischen Hürden, die es damit zu nehmen gilt, kenne. Ich arbeite ja als Trainer, komme gerade von einem Training mit zwei sehr talentierten Jugendlichen. Aber man darf nicht vergessen, die muss einen weiteren Schlag perfektionieren eigentlich, weil der für den täglichen Hausgebrauch nötig ist, der Rückhandslice nämlich. Das wird ein bisschen unterschätzt, die beidhändigen Damen, da rennt der oft so mit und sie verwenden ihn dann eher so manchmal ein bisschen als Notschlag erst, der sich über die Karriere so entwickelt, aber wenn du es gleich einarmig anlegst, dann brauchst du den Schlag, nicht? Und dementsprechend musst du auch trainieren, nicht? Und dementsprechend kommt an diesen langen Trainingsplan, den du hast, kommt dann noch, wie im Schulstundenplan, kommt noch ein Fach, nämlich Rückhandsleist dazu. Nicht? Und das ist schon sehr beeindruckend, was da geliefert wird. Also,
ja. Ja, mir gefällt dann immer, wenn dieser Rückhandsleist eben nicht aus der Not eingesetzt wird, sondern wenn sie ihn bewusst einsetzt. Weil das ist ja das, was Federer auch ausgeht. Natürlich, Federer hat manchmal aus der Not einen Slice gespielt, was nicht mehr anders gar nicht. Aber er hat eben auch im Ballwechsel oder Kohlschreiber, die Leute, die es richtig gut gemacht haben, oder auch der Dominik, haben im Ballwechsel halt auch einmal einen Slice gespielt. Und das sehe ich halt gerne als Zuschauer. Mhm.
Ja, es ist wie wenn zwischen Schwarz-Weiß-Fernsehen und Farbfernsehen die Faszination immer größer geworden ist, je vielfältiger und je dichter das Ganze wird. Man darf auch nicht vergessen, dass sie heuer im Frühjahr und im frühen Sommer diese Vorhand noch mal mehr auf Vorderhand gebracht hat. Und zwar auf eigenem Wunsch, wie ich aus guter Quelle weiß und da sehr insistiert hat drauf, also nicht, dass die Trainerschaft das nicht auch gesehen hätte, aber sie hat sehr intensiv drauf bestanden und hat verdiente Freizeit zusätzlichen Trainingseinheiten geopfert, wenn man so will. Also nicht geopfert, sie hat investiert, sagen wir so, weil mit dem Opfern beim Sport, da habe ich es nicht so, weil die leben alle ihren Traum in Wirklichkeit und da haben wir oft andere Opfer zu bringen. Aber nein, also der Appell ist nicht Woche für Woche schauen, wie viel Plätze geht's auf oder geht's einmal wieder runter oder so, sondern das große Ganze zu sehen und da, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da enttäuscht werden als Tennis-Fans von der Lille.
Gut, gehen wir eins weiter. Und ich weiß nicht, ob wir als österreichische Sportnation, also oder sagen wir so, als jemand, du und ich, die wir den österreichischen Sportlern gerne zuschauen und viel Gutes wünschen. Ja, also ohne überbordenden Patriotismus, aber wir haben jetzt doch in den letzten Wochen eine Ballung an olympischen Kerndisziplinen gehabt, mhm, mit der Leichtathletik-Europameisterschaft, mit der Schwimmer-Europameisterschaft. Die Turn-Europameisterschaft ist fast ein bisschen untergegangen. Dann, mhm, ist im Moment gerade die Hockey-WM. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt, kann man das überhaupt gesamt unter einen Hut bringen und sagen, wo die Sportnation Österreich, jetzt nehmen wir mal Leichtathletik und Schwimmen, bist du natürlich auch dank deiner Frau auch fantastisch im Thema, aber kann man das alles über einen Kamm scheren oder ist da umso mehr, sind da nur individuelle Schicksale, dass eben ein Luka Mladenovic eine Medaille gewinnt? Mir hat zum Beispiel gut gefallen die 4x100 Meter Staffel der Frauen, die leider schlecht gewechselt hat, sonst wäre der Finalplatz drinnen gewesen, finde ich, bei der Europameisterschaft. Wie bewertest du jetzt da die gerade die beiden richtigen Kernsportarten, Schwimmen und Leichtathletik, bei den Europameisterschaften?
Mhm. Naja, fangen wir vielleicht bei der Leichtathletik an.
Ja.
Wir hatten das größte Team seit der 1954, glaube ich, oder gleich viele Leichtathletinnen und Leichtathleten wie 1954, also das historisch größte Team, mit aber 20 AthletInnen in Birmingham am Start. Die Schweizer haben 60 gehabt, die haben 7 Medaillen gemacht und haben, also ich weiß jetzt, ein zweistelliger Bereich an Finalteilnahmen oder Top-8-Platzierungen eingefahren. Das sind zwei Extreme von zwei sonst durchaus, wissen wir ja den Vergleich, den nehmen wir ja für jedes andere Lebensthema auch her, darum erlaube ich mir auch im Sport herzunehmen. Ja. Wissend, dass dort manches anders rennt und auch, ja, nehmen wir die Wirtschaft oder sonst was, ein bisschen ein anderer Zug vielleicht in manchen drinnen hängt. Trotzdem darf man den Blick aufs Detail nicht verlieren. Ich sage jetzt da die Julia Meyer mit dem 10. Rang, mit einer super Zeit beim Marathon. Das ist eine Weltgeschichte in Wirklichkeit, nicht? Also dieser Marathon, der war ja eigentlich super cool zum Zuschauen, weil das hat ja eigentlich nicht wie ein flacher Marathon ausgeschaut, sondern die haben ja da ein ganz schönes Auf und Ab erlebt. Super Sache. Der Enzo Diesel, super Sache. Also freut mich sehr für ihn persönlich. Ich kenne ihn ganz gut auch und der ist ein wirklich super Typ und der hat schon begriffen, dass er ein langes, hoffentlich langes Spitzensportleben hat und das eins nach dem anderen zu kommen hat. Auch in seinem BetreuerInnenstab sind da, glaube ich, Leute, die das einzuschätzen wissen. Naja, und die anderen Sachen, schwer zu sagen, nicht? Der Weiß-Heidinger, der ist weit weg davon, dass man ihm sagt, der kann das nicht, was er tut, das waren Zufälle, nein, der hat schon so super Leistungen gebracht, aber das hat sich ja in den letzten Jahren schon ein bisschen angekündigt, diese Burm, wie man liebevoll sagt, der Jay und der Alekner und der ewig nicht rostige Stahl aus Schweden, und da waren ja nur ein paar andere auch dabei diesmal, die haben ihn wahrscheinlich auch ein bisschen überholt auch, ne? Das ist so ein Zyklus. Das ist der Spitzensportzyklus. Wenn man sich anschaut, was der bewegt an Trainingsmasse und Umfängen, da wirst du nicht jünger davon, biologisch, von dem, was der macht. Und irgendwann einmal braucht es vielleicht ein Reset oder, ja, ich weiß es nicht, aber da denke ich mir, das kann beim nächsten Mal gleich wieder ganz anders sein. Nicht? Wobei er ja auch mit seinen Bestweiten da auch nicht am Stockholm gestanden wäre, glaube ich, soweit ich es richtig gesehen habe. Die Hudson kriegt ein Kind, Gratulation auf diesem Weg, und da kommt eine, die zwar leider bei den Juniorinnen, war das EM, WM, WM war das, die Leonie Haller, die ein super Talent ist, aber der, das glaube ich, ein bisschen zu groß war, jetzt noch so rein von der Situation, aber da kommt was. Naja, und dann sind die dabei, da hat es ein paar, die Gogel Walli, die immer sehr verlässlich ist, aber da geht's halt mittlerweile auch in den Mittelstrecken und so weiter, geht's um Hundertstel mittlerweile, nicht? Also jetzt, da würde jetzt kein Christ, da sehe ich keine System immanente Krise.
Immanent, ja.
Ja, weil, naja, im Schnitt waren wir da auch nie besser in Wirklichkeit. Nicht? Also wir waren schon oft viel schlechter, aber sehr viel besser waren wir ab und an. Zuletzt hat es mit dem Weißeidinger und mit der Hudson Medaillen gegeben. Okay, die hat es diesmal nicht gegeben, aber es waren wirklich ein paar sehr coole Leistungen dabei. Also jetzt, das ist nicht schlechter geworden auf einmal jetzt plötzlich innerhalb, weiß nicht, wie oft sind Europameisterschaften, alle zwei Jahre wahrscheinlich, nicht? Und da ist jetzt, glaube ich, nichts passiert, was, also es ist keine Klimakrise, keine Corona-Schuld oder sonst irgendwas, das ist, wie es ist. Über die Reserven kann man immer reden, das ist klar.
Ja, sind, aber du sprichst die Schweiz an. Ich finde auch immer einen Vergleich mit Norwegen extrem spannend, aber da müssen wir es gleich gar nicht vergleichen, weil die natürlich ein paar herausragende mit dem Warholm und mit dem Ingebrigtsen, aber auch bei den Frauen echt stark sind. Das ist wahrscheinlich auch eine kulturelle Frage, möglicherweise. Im Winter sehen wir es ja auch, wie gut die Norweger sind, selbst in einer, ist ja nicht, alpiner Skisport ist ja nicht deren Kerndisziplin, aber seit Jahrzehnten sind die unfassbar gut im alpinen Skisport. Also das ist der Schweiz-Vergleich, auch wenn die uns jetzt überholt haben, schon länger, bei den Männern vor allen Dingen, auch schwierig. Schwimmen, Fritz, Schwimmen ist, da habe ich schon mit dem Gernot Bachler und mit dem Lukas letzte Woche drüber gesprochen und auch schon vor zwei Wochen ein bisschen, dass da eben der Weg ins College ein guter ist. Pardon. Wie schätzt du da die Lage ein?
Also das Positive vorweg, der Christian Giefing, übrigens ein Schützling wie so viele aus dem LSZ Südstadt, der schaut nicht nur aus wie ein Schwimmer, rein physisch, der ist auch ein Schwimmer. Also da stimmt nicht nur die Physiognomie, da stimmt auch die Wasserlage. Da stimmt auch erstaunlicherweise die Trainingshärte, der wird dort von einem ungarischen Trainerteam, die vom österreichischen Verband gestellt werden, in der Südstadt betreut. Und den ungarischen Trainingstag, den halten nicht viele durch. Also meistens sind es nur Ungarn, die das durchhalten. Also Jay Laszlo und so weiter und so fort. Da gibt's ja Katinka Hoschu, braucht man nicht reden, wie viele gute ungarische Schwimmerinnen und Schwimmer es gegeben hat. Das sind schon die Erwachsenenlagen, die der schwimmt. Nicht? Also das ist kein Kinderkram, wenn man diese Trainingskilometer, die so hinlegen und zu welchen Tageszeiten. Also kurzum, der macht was aus seinem Talent. Nicht? Und der hat auch diese Einstellung, die du wahrscheinlich brauchst für 200 Meter Kraul, 400 Meter Kraul. Dann musst du mal schneller gewesen sein, wie der Auböck, der ja auch einer der weltbesten Junioren zu seiner Zeit war. Das hat schon einen Wert. Und das wird er gesehen. Und er hat es ja eher ein bisschen erzählt, so vom Vorstadtraum, dass ihm da seine Vorbilder, der Popovic und so weiter, dass ihm die schon sehr respektvoll entgegenkommen sind. Und das ist ja wirklich ein lieber Bub. Ich habe erst vor kurzem im Winter ein ausführliches Videointerview mit ihm gemacht und haben mir gedacht, okay, der hat seine Bahn gefunden. Für den ist Schwimmen das Richtige. Der kann, wenn es sein muss, schnell runter und krallen, wie man so schön sagt. Und mir gefällt der extrem im Wasser gut. Ich habe mich auch bei meiner lieben Frau versichert, dass ich das auch richtig sehe, dass der das auch schön macht und nicht nur schnell, sondern dass das auch ästhetisch ist. Und das finde ich gut. Der Mladenovic ist super. Das ist ein super Typ und der hat da im College alles zusammen, seit er eigentlich dort ist irgendwie und ist aber, die Interviews waren fantastisch, dieses Unterscheiden. Ne? Die amerikanische College-Sportler gehen ja oft damit ein, dass sie sagen, ja, wenn ich am College gut bin, dann bin ich auch bei der WM oder bei der EM gut. Ne? So wie die Basketballer und die Baseballer sagen, wir sind Weltmeister, nicht? Ohne zu wissen, ob es nicht auf der Welt sonst noch bessere gäbe. Aber das hat er gar nicht und er war fast ein bisschen Oberhirn von dieser Leistung, die er da selber gebracht hat und da, das fand ich super. Also das fand ich super sympathisch und beim Brustschwimmen kennen wir uns daheim auch nicht so gut aus wie bei anderen Disziplinen, aber das Brustschwimmen, da gehört schon was dazu, dass es schnell ausschaut, wie ich finde. Also das im Vergleich, nicht wenn da gerade vorher irgendein Freistil Finale war, aber das war richtig ein flottes Rennen, nicht? Und mit einem knappen Ausgang. Naja, die Burschen, unsere Vorzeigeschwimmer über die letzten Jahre eigentlich, die sie ja dann auch in eine Staffel gießen ließen, die haben halt alle irgendwie individuell ein bisschen einen Hackerl gehabt, das bei dieser Europameisterschaft, die würde ich aber nie anschreiben. Also ich würde kein Bayer, kein Reitzhammer, kein Kiegler, und jetzt ist mir der vierte runtergefallen, die kehren weiterhin dazu, wenn sie das noch wollen, wenn sie ihre Systematik aufrechterhalten können, und die werden auch wieder liefern. Das geht nicht immer gleich. Also das ist schon klar. Bei den Damen, ja, diese Staffel, das ist schon ein Quantitätsthema, glaube ich auch. Also so, also dass wir es jetzt gerade so busweise umeinander fahren, gerade für eine Staffel, wo es halt auch um Ausgeglichenheit und um Homogenität geht, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es war aber auch nie so. Also das in Einzeldisziplinen, ja, es hat in der Disziplin, in der Lage eine gute gegeben, in der, aber gehört viel dazu, dass du vier Konkurrenzfähige wirklich mit denselben, ungefähr selben Zeiten, Bestzeiten da reinkriegst. Nicht? Also, dass die sich auch da irgendwie Konkurrenz so behaupten können. Was ich noch nie super gefunden habe, aber diesmal voll super gefunden habe, war das Freiwasserschwimmen.
Okay.
Also ja. das habe ich irgendwie. Wahrscheinlich habe ich es einfach ignorant und konservativ, wie ich bin, habe ich mir es nie so genau angeschaut. Aber diesmal habe ich mir es angeschaut und das fand ich super. Der deutsche junge Bursche, der dann ja auch drinnen, die, glaube ich, 800 oder nein, 1500 hat er gewonnen und draußen ja auch. Das war spektakulär. Der hätte auch mit, ich glaube, es war auch ein Hundertstel, wo er das Finale verpasst hat, nicht? Unser Starter. Der dem Anschlag da wirklich wo du auf das Brettl umhauen musst, ich glaube, es war auch ein Hundertstel tatsächlich in der 10.
Wahnsinn, ja.
Das habe ich schon recht spektakulär gefunden. Und ja, die Springer, ja, du merkst, die NAPs sind weg. Also du merkst auch beim Schwimmen, die Russen sind wieder da.
Ja.
Spannenderweise, dass die nicht eingebrochen sind irgendwie, das ist schon erstaunlich. Da sieht man, wie dieses System, wie immer es auch aufgestellt ist, was das für ein, wie nachhaltig das ist, seit den letzten 70 Jahren. Weil in praktisch jeder Wassersportdisziplin haben sie zumindest Finalisten, wenn nicht sogar Stockerlplätze erobern können. Nicht? Und das ist schon spektakulär. Was ich mir angeschaut habe, war das Synchronschwimmen der Burschen, das ist noch recht gewöhnungsbedürftig, finde ich. Also da war ich fast ein bisschen überrascht, weil ich habe nicht gewusst, dass das da diesmal schon zur Austragung kommt und es ist so ein bisschen wie beim Autounfall nicht wegschauen können, ist mir da gegangen, mir persönlich, aber ja.
das habe ich versäumt zum Glück, aber ich habe jetzt ganz kurz mich vom Bildschirm entfernt, weil ich habe mir das aufgeschrieben, was der Fritz gesagt hat, flankierende Schulbildung finde ich fantastisch, das werde ich jetzt versuchen bei jeder Gelegenheit unterzubringen. Fritz,
ja, das haben wir auch gemacht.
Ja. Es waren grandiose 20 Minuten. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Hoffentlich bis bald einmal wieder. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 775. Danke, Fritz Hutter.
Sehr gerne. Bis bald.
Hey, this is Anna Scanner and you're listening to Sport Radio 360.
Herrschaften, es ist die Big Show 775 und es geht jetzt weiter mit Football, europäisch und nordamerikanisch. Und wie schon letzte Woche, ich freue mich sehr, dass zum einen mit dabei ist Nicolas Martin. Grüß dich, Nicolas.
Hallo.
Und Andreas Renner. Hallo, Andreas.
Hallo.
Ja, wir haben die Halbfinalspiele, Nicola, angesprochen, der EFA, die beide in Frankfurt ausgetragen wurden. Und wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue, dann sage ich ja, Leute, die gerne viele Punkte sehen, sind auf ihre Rechnung gekommen. Leute, die wegen der Spannung ins Stadion gehen, not so much. Gib uns den Broad Überblick und habe ich recht mit meiner Analyse?
Ja, also ich habe das zweite Spiel kommentiert, beim ersten Spiel, das habe ich mir teilweise im Hotel angeschaut, nachdem wir mit Andreas zusammen GFL kommentiert haben in München. Das zweite Spiel zwischen den Nordic Storm und den Paris Musketeers. Also am Ende ist es halt ein deutliches, sehr, sehr deutliches Ergebnis von 45-6. Ich würde mal sagen, die ersten anderthalb Quarter hat sich's gar nicht so nach einem 45-6 angefühlt. Also Paris hat halt die Chance, machen eine Interception beim Stand von 3-7, bringen den Ball in die 13-Yard-Linie und dann denkst du, okay, wenn die hier einen Touchdown machen, 10-7, dann fängt vielleicht Nordic Storm an zu überlegen. Und im Endeffekt produzieren die nur Raumverlust und kicken dann das Field Goal und dann steht 6-7 und dann nehmen die Dinge halt ihren Lauf und Storm macht 38 Punkte. Unanswered, vor der Halbzeit kickt Paris nochmal, also versucht nochmal Paris einen Field-Goal-Versuch, wo ich mir dachte, wieso kickst du nicht einfach in die Endzone? Warum probierst du es nicht wenigstens in die Endzone zu werfen? Das Field-Goal bringt hier nichts und ging dann auch noch daneben. Was soll schon bei einem Pass passieren? Also ja, das war, am Ende war es sehr, sehr deutlich und die zweite Halbzeit war dann wirklich auch eine, wo du sagtest, okay, können wir jetzt bitte einfach zum Ende kommen, weil zwischendurch waren es auch noch viele Strafen, also die erste Halbzeit hat über anderthalb Stunden gedauert. Aber wie gesagt, fühlte sich nicht nach einem 45-6 an und das andere Spiel zwischen Galaxy und den Unique Ravens, ja, es war, was war das? 52-35 ist, glaube ich, der Endstand. 33, ja. Oder 33 ist der Endstand, ja. Also zur Halbzeit war es noch knapp tatsächlich. Das war vielleicht die Überraschung so ein bisschen, dass es zur Halbzeit 24-21 für die Ravens stand, aber dann haben die Ravens halt im dritten Quarter Gas gegeben und den Vorsprung ausgebaut. Und ja, als es dann bei einem vierten Versuch bei 26 zu 52 halt nicht geklappt hat, gab's halt die unschönste Szene wahrscheinlich der ganzen Saison der EFL, als der Quarterback Calzada von Frankfurt Galaxy komplett ausgerastet ist. Ja, sein Gegenspieler von hinten quasi ins Face Mask greift und dreht und dreht und dreht und zieht und nicht loslässt und zieht, bis der Helm endlich abgeht. Mit dem Helm dann noch einen Gegenspieler schlägt, bevor den Helm wegwirft, was logischerweise zum Platzverweis geführt hat. Und inzwischen auch zu Ermittlungen der Liga, weil, ja, schwierig. Mindestens schwierig. Also so Miles Garrett in ganz viel schlimmer.
Weißt du, Jens, das Problem, das wir insgesamt im europäischen Football haben, und das gilt für alle Ligen, EFA, AFLE und auch für die German Football League. Wir haben überall zwei Mannschaften, die schon vor Saisonbeginn auf Kurs Final-Konfrontation sind und zwischendurch müssen die halt alle eine Saison spielen. In der EFA sind es München und Nordic Storm, die jetzt im Finale aufeinandertreffen. In der AFLI sind es Rhein-Fire und die Vienna Vikings mit einer Mini-Außenseiterchance für die Wroclaw Panthers und in der GFL sind es Dresden und Potsdam. Und
mit Außenseiterchance für Schwäbisch Hall vielleicht.
Ja, mit einer kleinen Außenseiterchance für Schwäbisch Hall. Und letzten Endes führt das dann halt leider auch dazu, dass sogar Playoff-Spiele wie jetzt in der EFA Halbfinals nicht sonderlich viel Spannung haben. Das wird in der AFLI jetzt dann in zwei Wochen vermutlich nicht anders sein. Und ja, German Football League warten wir ab. Nicola hat zu Recht gesagt, Schwäbisch Hall kann da vielleicht ein bisschen mitspielen, aber die sind trotzdem auch klare Außenseiter. Es ist halt insgesamt das Problem in diesen europäischen Ligen, dass die von unten nach oben nicht ausgeglichen genug sind. Und da gäbe es zwar Lösungen, aber die Ligenführungen sind da auf einem anderen Trip und ja, sind nicht bereit und oder nicht willens oder nicht in der Lage, die Sachen umzusetzen, die man da tun könnte.
Jetzt findet das Endspiel in 11, 12, 10, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung sind es, glaube ich, nur noch 10 Tage ab Donnerstag dann in Innsbruck statt. Andreas, wie groß ist denn diese Fanbase aus München? Also München-Innsbruck ist, wie man so schön sagt, ein Katzensprung. Ich wüsste zwar nicht, ich kenne keine Katze, die so weit springen kann, aber es ist möglich. Ich weiß allerdings nicht, ob man gerade an einem Wochenende in dieser Ferienzeit zwingend sich auf die zuerst Salzburger und dann Kiefersfeldner Autobahn begeben möchte. But anyway, do the fans travel well from Munich?
Also die haben schon eine Hardcore-Fangruppe, die überall mit hinfahren. Die ist nicht riesengroß. Jetzt muss man aber natürlich auch dazu sagen, für die Franchise Munich Ravens ist es die erste Finalteilnahme überhaupt. Und gerade angesichts der Tatsache, dass es nicht so ewig weit weg ist, denke ich, dann spricht das schon dafür, dass da eine größere Gruppe aus München mit hinfährt. Und gerade weil die Raiders-Fans vielleicht in dieser Saison nach nur 2 Siegen waren es am Ende der Saison, glaube ich, möglicherweise die Nase voll haben von Football, wäre es ganz gut, wenn ein paar Leute aus München mitkommen, ja.
Okay. Es waren 3, also, aber ja.
Es waren 3, ja, okay. Gefühlt nur 2. Ja,
und das waren dann halt dann am Ende des Tages auch nur 6 Teams, wie wir letzte Woche schon besprochen haben. Ja, Nicola, lass uns eins weitergehen. Lass uns eine kleine Stufe kleiner machen. Du sagst, du hast mit Andreas gemeinsam GFL kommentiert. Was tut sich gerade in der German Football League, was von Belang ist? Oder da sind wir dann doch noch deutlich weiter vom German Bowl entfernt?
Ja, so weit jetzt auch nicht mehr. Also wir haben jetzt noch 2 Wochen reguläre Saison. Plus ein Nachholspiel, weil an diesem Hitzewochenende Ende Juni in Berlin bei 40 oder 41 Grad entschieden wurde, Rebels gegen Hildesheim nicht anzupfeifen. Ja, was haben wir? Wir haben Dresden, die seit diesem Wochenende Nordmeister sind, weil sie am gleichen Hitzewochenende, wo in Berlin nicht gespielt wurde, in Potsdam gespielt haben. Da wurde dann angepfiffen und Dresden hat sich in Potsdam durchgesetzt, den direkten Vergleich gewonnen und jetzt sind sie halt Nordmeister in der Effect Energy GFL Nord vor Potsdam, die sich ein Heimspiel im Viertelfinale gesichert haben. Hildesheim steht auch schon fest als Playoff-Teilnehmer und tatsächlich könnte Düsseldorf mit einem Sieg nächste Woche im Allgäu Playoff-Platz 4 festigen. Und dann ist es im Norden tatsächlich ein spannendes Rennen. Wer muss in die Relegation? Kiel, Braunschweig oder die Berlin Rebels? Da könnte es unter Umständen ein Endspiel darum geben, in 2 Wochen in Berlin am 29. Also die einen spielen Endspiel und Titel, die anderen ein Endspiel gegen die Relegation zwischen Braunschweig und Berlin. Das ist dann quasi Win and Out of the Playdowns. Und wenn wir im Süden schauen, Schwäbisch Hall ist Südmeister. Dann geht's zwischen den Ravensburg Razorbacks und den Pforzheim Wild Dogs darum, wer das Heimspiel in den Playoffs holt. Das ist tatsächlich eine lustige Konstellation, weil Pforzheim und Ravensburg haben 2-mal gegeneinander gespielt. Das eine Spiel hat Pforzheim 28-10 gewonnen, das andere Spiel Ravensburg 28-10. Damit ist der direkte Vergleich komplett ausgeglichen. Und jetzt geht's um die Punktedifferenz zwischen beiden. Sollten sie den gleichen Rekord am Ende haben. Und danach sieht's im Augenblick aus, weil wenn Ravensburg gegen Regensburg gewinnt und dann in Dresden verliert, dann haben sie 4 Niederlagen. Pforzheim spielt noch gegen die Saarland Hurricanes, hat 4 Niederlagen. Das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Und dann geht's wirklich um die allgemeine Punktedifferenz. Also vielleicht für Ravensburg. Und mit wie vielen Punkten dürfen wir in Dresden verlieren, damit wir ein Heimspiel haben? Ja. Das vierte Team in den Playoffs könnte München sein. Wenn die nächste Woche in Straubing gewinnen, dann sind sie das Team in den Playoffs. Und dann im Tabellenkeller. Ja, wir haben da irgendwie so 3 Teams, die wirklich rumkrebsen. Saarland Hurricanes, Allgäu Comets, Straubing Spiders. Die Saarland Hurricanes haben sich jetzt eine riesige Option geholt am Wochenende gegen die Allgäu Comets, weil sie mit 25 Punkten oder so gewonnen haben. Das heißt, solange sie das Rückspiel nicht mit 25 Punkten verlieren, sind sie eigentlich safe. Straubing hat noch kein Spiel gewonnen. Die nächste Niederlage schickt sie in die zweite Liga, weil es gibt einen direkten Absteiger als 8. Und die Allgäu Comets müssen wahrscheinlich in die Relegation gegen den Nord-7. Und da sind sie nicht Favorit. Also wir haben 3 schwache Teams im Süden. Da könnten 2 quasi am Ende der Saison quasi in die GFL 2 geschickt werden. Manche werden sagen, entsorgt werden. Und danach haben wir aber, glaube ich, einen sehr ausgeglichenen Süden. Also wird spannend.
Man muss dazu sagen, haben wir bestimmt schon mal drüber geredet, aber jetzt vielleicht eben noch nicht. Die Liga wird halt über die nächsten 2 Jahre auch verkleinert. Das wäre zum Beispiel ein Schritt, um eine Liga ausgeglichener zu machen, dass man halt nicht mit 16 Teams spielt, sondern dann vielleicht feststellt, dass 2 oder 4 weniger der Sache insgesamt gut tun und das Niveau heben.
Ja gut, aber wie viel kleiner willst du die EFL noch machen bei 6?
Ich rede jetzt nicht von der EFA. Die EFA hat ja noch nie 16 Teams gehabt, ja. Aber der Irrsinn, der in der German Football League über die letzten anderthalb Jahrzehnte stattgefunden hat, wo man die erste Liga halt auf 16 Teams aufgeblasen hat, der endet jetzt. Ja. Aus meiner Sicht viele Jahre zu spät. Man hätte gar nicht erst damit anfangen dürfen, aber der endet jetzt.
Wie wird jetzt das Ganze auch ein bisschen stabilisiert, weil wenn wir 2x6 haben tatsächlich, bisher war es ja immer so, die letzten spielen Relegation gegen die Tabellenersten aus der GFL 2 aus der jeweiligen Gruppe. Und jetzt wird es so sein, die Sechsten spielen quasi Playdowns gegeneinander und der Verlierer dieses Playdowns steigt ab. Und aus der GFL 2, da gibt's jetzt Playoffs und einen GFL 2 Bowl. Und der Sieger steigt auf. Das heißt, und in der GFL 2, da bleiben 8 Teams pro Staffel. Allerdings steigt jetzt nur noch der Letzte ab und nicht mehr immer die 2 Letzten. Das heißt, also wenn man in eine Liga gekommen ist, ist es tatsächlich, also es besteht jetzt die Möglichkeit, sich quasi in dieser Liga zu stabilisieren und nicht in die GFL 2 hochzukommen, ganz viele Sachen neu machen zu müssen, wie Streaming und was weiß ich nicht alles, und direkt wieder rausgespielt zu werden. Also ich meine, das ist auch nicht ganz unwichtig, dass man quasi versucht, einen stabilen Unterbau zu bekommen, indem man die GFL 2 ein bisschen, also dass es nicht mehr so die Schleuder ist, wie es vielleicht vor ein paar Jahren mal war.
Wie ist denn, Andreas, das Gefühl vom Feeling her? Wer hat das nochmal gesagt? War es Jürgen Wegmann, der vom Gefühl her kein gutes Feeling hatte, aber generell in der GFL, dadurch, dass es eben 2 europäische Ligen gibt, die ein höheres oder einen besseren Football anbieten, aber sind die meisten Franchises happy? Also die guten Franchises, wie die Saarland Hurricanes zum Beispiel, Schwäbisch Hall Unicorns, sind die happy in der GFL oder haben die schon jetzt auch nur von der eigenen Motivation her, von der Einstellung her, Schaden genommen in den letzten 2-3 Jahren?
Also erstmal, wir müssen unterscheiden, die Franchises gibt es in der AFLE und der EFA. In der German Football League sind es noch ganz traditionell, wie sich das gehört, Vereine.
Okay, gut.
Und happy, also happy ist wahrscheinlich niemand mit der Situation in der German Football League, weil was halt passiert ist, wo früher die German Football League nach natürlich NFL, College Football, CFL, was es dann so gab, für die aller talentiertesten deutschen Spieler war die German Football League halt die erste Anlaufstation. Jetzt ist sie halt in der Hackordnung dahinter platziert. Und letzten Endes können die halt nur dafür sorgen, dass sie jetzt ihre Liga so organisieren, dass sie in sich besser funktioniert, als das früher der Fall war. Und da muss man sich keine Illusionen machen. Ich habe ja drüber geredet, dass die so viele Franchises hatten. Warum war das so? Naja, die haben alle Lizenzgebühr gezahlt und der Verband wollte die Lizenzgebühr bekommen. Und deswegen hat man halt möglichst viele Mannschaften in diese erste Liga geschoben. Und das ist der einzige Hintergrund. Aber das hilft halt nicht, wenn es darum geht, langfristig etwas wirklich Stabiles aufzubauen. Und davon ist man jetzt weggegangen. Ich denke, die German Football League macht jetzt in den letzten Jahren viele richtige Schritte in die richtige Richtung. Aber mussten sie auch, weil sie waren ja früher mal die einzige Liga in Deutschland und haben halt verpasst, diese Dinge früher anzugehen. Und deswegen sind ja aus Frust auch viele gegangen. Ja. Viele Mannschaften direkt aus der German Football League weggegangen oder es hat halt Konkurrenzteams zu GFL-Teams in anderen europäischen Ligen gegeben, die dann die besten Spieler wegrotiert haben. Deswegen, die tun jetzt, was sie können. Und wenn wir uns die Gesamtgemengelage anschauen in Europa, die ist ja immer noch sehr explosiv, dass da jetzt 2 europäische Ligen spielen, die sich Konkurrenz machen, statt gemeinsam am gleichen Strang zu ziehen, hilft niemandem. Es gibt auch, abgesehen von denen, die Entscheidung treffen, glaube ich, niemand, der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist. Ich habe auch noch mit keinem Trainer in egal welcher Liga geredet, der Meinung ist, es wäre eine gute Idee. Aber es passiert halt, weil die, die es entscheiden, das dann halt so wollen. Man muss halt auch sagen, in EFA und AFLE in dieser Saison, die Zuschauerzahlen auch bei den großen Teams sind deutlich gesunken. Die TV-Zahlen sind schlechter, als sie vorher waren. Und unter den Voraussetzungen muss man dann halt mal gucken, wie lange kann das überhaupt noch gut gehen. Und es kann halt auch tatsächlich sein, dass die sich so lange bekriegen, dass bis am Ende nichts mehr von übrig bleibt. Und das ist dann letzten Endes das, worauf die GFL hoffen muss und auch hofft. Ne? Und da muss man sich für bereit machen, dass man dann in der Position ist, in die Bresche zu springen und selber ein, nennen wir es mal, professionelleres Produkt präsentieren kann, als das vor, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahren noch war.
Aber irgendwann, also ganz besonders auf Seiten der AFLI bin ich wirklich am Rätseln. Also ich meine, die EFA macht halt ihr Ding, macht das relativ ruhig, sind die ein paar Jahre etabliert, haben dadurch ihre Zuschauer. Aber also wenn wir jetzt dieses Wochenende nehmen in der AFLI, Zuschauerzahlen in Winterthur bei Alpine Rams gegen Vienna Vikings 534, Paris Lights gegen Berlin Thunder 252, Firenze Red Lions gegen Rhein Fire 93 Zuschauer im Stadion.
2/3 davon aus Düsseldorf.
Und dann höre ich aber, dann kam vor ein paar Tagen wieder ein Interview hier mit dem aus Wien und ja, die Stadt Wien muss aufmerksam werden. Unsere Fans füllen Wochenende für Wochenende bei den Heimspielen. Wegen uns sind Hotels in Wien ausgebucht. Und ich mir denke, so ausgerechnet in einer Touristenstadt wie Wien füllen die Vikings die Hotels. Ja, also wo, also das Problem ist halt, wenn das wirklich die Ebene ist, auf der die leben und irgendwie, also dann braucht man sich nicht wundern, dass da nichts in die richtige Richtung geht. Das ist ja komplette Traumwelt.
Die gute Nachricht, dass da, lass uns den europäischen Football beschließen. Die gute Nachricht ist, dass Andreas Renner und Nicolas Martin für Sport Digital dieses Endspiel in Innsbruck am kommenden Wochenende, am folgenden, auf das kommende Wochenende kommentieren werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kümmern uns um das, was über dem großen Teich schon bald passieren wird, nämlich der Saisonstart der National Football League.
Hey guys, this is Kevin McGee. I'm a pitcher for the Hoonstetten Storm, and you're listening to Sports Radio 360.
Es ist die Big Show 775. Andreas Renn und Nicolas Martin sind in der Leitung. Es geht natürlich um Football. Es geht jetzt um die National Football League und wir werden wahrscheinlich nicht alle Divisionen durchnehmen können, bis es dann wirklich losgeht. Anfang September. Aber wir wollen uns heute mal wagen in die AFC East. Die jüngere Sportfreunde werden sich daran erinnern, im vergangenen Jahr von den New England Patriots gewonnen wurde und in die AFC North. Und da erinnere nicht mal ich mich dran, als älterer Sportsfreund, tatsächlich von den Pittsburgh Steelers gewonnen wurde. Andreas, was ist wahrscheinlicher? Also welche Wiederholung ist wahrscheinlicher? Ich sehe weder das eine noch das andere. Aber vielleicht vor allen Dingen, wenn Joe Burrow fit bleibt. Aber bitte, du bist der Experte, Nikola ist der Experte.
Ja, also in der AFC North war es ja letzte Saison auch so eine Geschichte, wo Pittsburgh das gewonnen hatte, weil Baltimore in letzter Sekunde ein Field Goal verschossen hat. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die da souverän zu diesem Titel marschiert sind, sondern das war halt wirklich auf den letzten Drücker und es war alles total eng beieinander. Ich sehe Pittsburgh auch nicht als bestes Team in dieser Division, aber es ist halt insofern interessantes Team, genauso wie die Baltimore Ravens, weil sich dort halt im Trainerstab einiges getan hat. Auch Cleveland, die sind ein bisschen anderes Thema, können wir gleich noch ein Wort dazu sagen. Auch Cleveland hat einen neuen Trainerstab, aber in Pittsburgh ist das ja was Besonderes, weil die hatten ja in ihrer gesamten Zeit insgesamt nur 3 Trainer und jetzt kommt der vierte, Mike McCarthy, der ist schon 63, der wird also mit Sicherheit nicht so lange im Amt bleiben wie seine 3 Vorgänger. Und ja,
Pittsburgh ist.
Ich warte ab und wenn er irgendwann mit 85 noch im Amt sein sollte, dann werde ich ihn feiern, vielleicht. Und dann muss er auch erfolgreich gewesen sein bei den Pittsburgh Steelers. Jedenfalls ist das eine Mannschaft, wo es möglicherweise neue Impulse gibt und besonders in der Defensive, wo mit Patrick Graham, der bei den Raiders in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht hat, mit wenig Qualität auf dem Platz, jetzt vielleicht mal tatsächlich zeigen kann, was er drauf hat. Ich glaube, die werden sich trotzdem vom Stil her einigermaßen treu sein und in Pittsburgh ist das Problem weiterhin, dass die Quarterback-Position nicht besonders gut besetzt ist. Und jetzt haben sie mit Drew Aller einen Rookie gedraftet, der so wie man gelesen hat, vom neuen Headcoach komplett durchanalysiert wurde und sein komplettes Spiel auch wieder ihm neu beigebracht wurde, damit er nicht so spielt wie im College. Im ersten Preseason-Spiel sah das gut aus. Jetzt muss man natürlich abwarten, was da kommt. Der Idealzustand für Pittsburgh wäre natürlich, dass Drew Aller in dieser Saison so gut ist, dass er irgendwann am Ende von Aaron Rodgers übernimmt und Aaron Rodgers sanft in den Ruhestand begleitet wird, weil er hat ja schon gesagt, er spielt nächste Saison nicht mehr, aber er sagt ja viel, wenn der Tag lang ist, deswegen wer weiß, was das wert ist. Und bei den Ravens ist halt auch ein komplett neuer Head Coach da und da wird sich jetzt halt wirklich auch einiges tun, aber auch da würde ich mal erwarten, dass insgesamt die Gemengelage sich nicht so arg ändert, weil die General Manager sowohl in Pittsburgh als auch in Baltimore sind geblieben. Das sind weiter Teams, die auf gute Verteidigung setzen, weiter Teams, die auf starkes Laufspiel setzen, so wie wir das in der Vergangenheit kennen. Und dann muss man halt gucken, Baltimore hat letzte Saison zum Beispiel viel Verletzungspech in der Verteidigung gehabt. Auch da erwarten wir, dass sie sich verbessern. Jesse Minter, der neue Head Coach da, der ist auch einer, der kommt aus der Baltimore-Schule, war schon mal da und ist ein Spezialist für die Defensive. Also ich glaube, die Black and Blue AFC North wird immer noch die Black and Blue AFC North sein.
Wir dürfen nicht vergessen, Harbaugh war auch 18 Jahre Head Coach in Baltimore. Das heißt, wer die NFL seit 20 Jahren verfolgt, ja, für die ist so die AFC North, zumindest die beiden Teams, wirklich der Anker. Ja, ich meine, das Cleveland gefühlt jedes Jahr den Headcoach austauscht, da haben wir dran gewöhnt, aber dass tatsächlich Steelers und Ravens den Headcoach zeitgleich tauschen quasi, das war jetzt mal schon was Neues in der AFC North.
Nicola, was ist mit Cincinnati? Joe Burrow ist wieder da, ist im letzten Jahr dann zurückgekommen, wo ich mir dachte, ja, warum macht er das? Ist das Risiko zu groß? Aber vielleicht spielt der Junge auch gerne Football. Aber um wie viel besser wird Cincinnati sein? Und das Erstaunliche in dieser AFC North im vergangenen Jahr war ja, dass Pittsburgh das einzige Team war, das einen positiven Rekord gehabt hat. Das wird sich nicht, so vielleicht lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass sich das in diesem Jahr wiederholen wird. Wie gut ist Cincinnati?
Das Grundproblem in der Geschichte ist halt für die AFC North Teams, die spielen halt 6-mal gegeneinander, alle zusammen. Das heißt, das sind schon mal,
sind schon mal 3 Niederlagen im Schnitt.
Ja, das ist der Punkt. Es ist in der AFC North einfach sehr, sehr schwierig, seine Gegner zu sweepen und zu sagen, okay, da nehme ich einfach 4, 5, 6 Siege einfach schon mit und dann habe ich die restlichen 11 Spiele und wenn ich da irgendwie, und damit gewinne ich ja schon mal diverse Tiebreaker. Und wenn ich dann aus den restlichen 11 Spiele irgendwie mindestens 5 gewinne, dann bin ich 10 und das wird schon reichen. Das ist halt in der AFC North ein bisschen schwieriger, weil die kennen sich zu gut, die schenken sich nichts. Jedes Duell, also selbst die Duelle gegen Cleveland und Cincinnati sind für Pittsburgh und Baltimore keine Selbstgänger. Ja? Und das ist die Gemengelage, die es so schwierig macht mit den, also aus der AFC North, jetzt wie die Patriots letztes Jahr 14-3 rauszukommen. Es geht einfach nicht. Cincinnati, ja, da hat sich, also Joe Burrow war, glaube ich, nach dem Ende der letzten Saison ein bisschen frustriert, gesagt, 3 Jahre ohne Playoffs, das muss sich ändern. Ja, was haben wir? Wir haben immer noch Burrow, klar, wenn der muss gesund bleiben. Also der muss erstmal 17 Spiele durchspielen. Sie haben immer noch Jamar Chase, sie haben immer noch T. Higgins, sie haben Chase Brown, den Running Back, die letzten beiden Jahre 2000 Laufyards, 800 Receiving Yards, ist super. Jetzt haben sie Corbin Young dazu geholt. Wenn der Hype real ist, dann bitte sehr. Dann hätten sie die Waffen. Problem war bei Burrow, beziehungsweise letztes Jahr, aber auch beim letzten, wann hat er das letzte Mal fit gespielt? 2024 waren die Turnover, da müssen sie ran. Und sie haben jetzt auch viel in die Defense investiert, weil die war letztes Jahr unterirdisch schlecht. 30. nach Punkten, 31. nach Yards bei 32 Teams, also viel schlechter wird's nicht mehr. Haben Dexter Lawrence geholt von den Giants. Der hatte jetzt eine Down-Saison, kann er wieder besser werden. Deren beiden Inside-Linebacker waren letztes Jahr Rookies. Da hofft man in Jahr 2, dass es natürlich besser wird. Letztes Jahr haben sie in der ersten Runde Shamar Stewart geholt, ihren Defensive End. Der war die halbe Saison verletzt, hat 1 Sack gemacht. Da hofft man natürlich in Jahr 2 auf Besserung. Also das Talent ist im Grunde genommen da. Jetzt müssen sie es halt zusammenbekommen. Wenn sie alles zusammenbekommen bei Cincy, dann können die definitiv oben mitspielen. oben mitspielen, heißt in der AFC North 9, 10, 11 Siege, nicht mehr. Ja, und das heißt dann, du bist nicht AFC, also du hast ein Heimspiel in den Playoffs, dann reist du auswärts. Aber für AFC North-Verhältnisse wäre das schon sehr gut.
Und Cleveland, Andreas?
Ja, also Cleveland ist auf den oberflächlichen Blick das uninteressanteste Team der Division. Ich glaube, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist es das interessanteste Team der Liga. Also der Division, okay, der gesamten, okay, Liga. Ja. Und zwar deswegen, weil Cleveland in der vergangenen Saison oder vor der vergangenen Saison aufgrund dieses Deshaun Watkins Vertrags, der ihnen ja wie ein Mühlstein um den Hals hängt, und bei dem sie immer noch über die nächsten Jahre hinweg riesige Summen bezahlen müssen, um von der, also Jahr für Jahr abbezahlen müssen von dem, was sie ihm garantiert haben, als er den Vertrag unterschrieben hat. Der ist immer noch im Kader, der hat jetzt in der Preseason auch wieder gespielt, ist tatsächlich ein ernsthafter Kandidat, um Quarterback zu spielen. Aber Quarterback nehmen wir jetzt erstmal raus. Abgesehen von der Quarterback-Position, Cleveland hat schon vor der vergangenen Saison einen krassen Schnitt gemacht und in der letzten Spielzeit mit extrem vielen Rookies gespielt. Ich glaube, es waren insgesamt 11 von 22 Starter. Und da sind einige dabei, die haben schon mal einen richtig guten Eindruck gemacht. Das ist zum Beispiel Harold Fannin, der Tight End. Dann haben sie mit Quinshon Judkins auch einen ganz guten Running Back. Carson Schwessinger, den Linebacker, haben sie gedraftet. Der ist potenzieller Pro Bowler.
Defensive Rookie of the Year war er sogar.
Ja, genau. Und sie haben Myles Garrett weggetradet, ihren bekanntesten Spieler. Was jetzt erstmal eine Schwächung ist, wenn man dann sieht, dafür kam von den Rams ein Jared Verse, ein sehr guter Spieler auf einer ähnlichen Position wie Myles Garrett. Das heißt, das Loch, in das sie da fallen, weil Garrett nicht da ist, ist nicht so groß, wie man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Und sie kriegen dafür einen Erstrundenpick von den Rams für die nächste Spielzeit. Das heißt, das, was die da jetzt so Schritt für Schritt aufbauen, auch über den Draft, das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Der entscheidende Punkt ist, auf der Quarterback-Position haben sie halt eigentlich nichts, womit irgendjemand in der NFL spielen möchte. Deshaun Watson ist halt jemand, der in den letzten zwei Jahren, nachdem er ein paar Verletzungen gehabt hatte und nach der langen Pause, sich in der Pocket nicht mehr wohlfühlt, panisch wird, wenn Druck kommt und die Bälle irgendwo in die Gegend feuert. Eigentlich kannst du mit dem nicht mehr spielen. Dann hast du Dylan Gabriel, den haben sie letztes Jahr gedraftet. Eigentlich ein guter Footballspieler, aber der hat einfach nicht die physischen Voraussetzungen, nicht die Wurfkraft, nicht die Athletik, nicht die Körpergröße, um in der NFL wirklich erfolgreich spielen zu können. Und dann ist da noch Shedeur Sanders, über den alle ganz viel diskutieren und zu dem jeder eine Meinung hat, zu dem man auch ehrlicherweise sagen muss, naja gut, das war ein Rookie, aber wenn du ihn vergleichst mit dem, was sonst so in der Liga rumgelaufen ist, war er ohne Frage einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga nach allen messbaren Daten. Nur bei dem sagst du halt, da ist vielleicht ein bisschen was da, da könnte sich was entwickeln. Trotzdem geht niemand davon aus, dass Shedeur Sanders in 5 Jahren der Starting Quarterback der Browns ist, wenn kein Wunder passiert in dieser Saison. Das heißt, das Szenario für Cleveland wird sein, diese Quarterbacks in irgendeiner Mixtur werden die Mannschaft durch die Saison führen. Die werden vielen Teams das Leben schwer machen, gerade weil ihre Defense wirklich gut ist. Und trotzdem wahrscheinlich relativ viele Spiele verlieren. Und das muss Cleveland auch hoffen, weil die wollen nämlich nächstes Jahr, wo im Draft, zumindest nach der Prognose vor der Saison, sehr viele vielversprechende Quarterbacks rauskommen. Da wollen die in Position sein, einen zu draften, der dann tatsächlich über Jahre hinweg die Nummer 1 sein kann. Jetzt gibt es zwei Probleme bei der Geschichte. Das erste ist, es könnte sein, dass die Mannschaft aus Versehen zu gut ist, um einen hohen Draftpick zu bekommen in dieser Saison. Weil der Rest ist zu hoch entwickelt ist. Und dann ist auch noch die Frage, wenn sie nächstes Jahr an Nummer 1 einen Quarterback draften, wer trifft die Entscheidung? Weil die schlechten Entscheidungen in Cleveland, was die Quarterbacks und die Verpflichtung angeht, sowas wie der Vertrag für Deshaun Watkins oder dass sie einst Johnny Manziel in der ersten Runde gedraftet haben, das geht alles auf den Owner zurück. Und der ist noch da. Und wenn der sich nächstes Jahr wieder hinstellt und sagt, ich hätte gerne XY, könnte das nächste Desaster geben.
Das kennen wir doch von der Dallas Cowboys. Schauen wir weiter in die AFC East. Nicola, wie gesagt, die New England Patriots haben nicht nur diese Division gewonnen, sondern waren dann auch im Super Bowl, den sie gegen, wie ich letzte Woche erfahren habe, gegen Seattle verloren haben. Aber natürlich der Prohibitive Favorite sind nach wie vor, wir haben ja über Josh Allen gesprochen, auch letzte Woche kurz, Nicola, und ihr wart beide der Meinung, natürlich Hall of Famer. Aber er ist ja schon jetzt, wie alt ist denn Josh Allen und wie gut ist Buffalo? Wird erst auch genannt, dann ist er ein junger Kerl. Okay, dann ist er nicht ganz so schlimm.
Ja, noch ein paar Jahre.
Aber ist Buffalo der Prohibitive Favorite? Oder bei den Patriots kann ich mich ja auch erinnern, habt ihr mir, glaube ich, auch gesagt, der Schedule war jetzt relativ soft für die.
Es war der leichteste Schedule seit 25 Jahren oder sowas in der Art.
Okay, also, okay.
Wofür die Patriots in dem Sinne nichts können. Also natürlich hat es geholfen in der An- und Abführung, dass sie das Jahr davor 4-13 waren und dementsprechend quasi den Schedule eines Viertplatzierten in der Division bekommen. Sprich, du spielst gegen die Viertplatzierten aus einer anderen Division, jetzt beste Division-Sieger. Und du spielst gegen jetzt halt die Divisionssieger. Das sind zum Beispiel die Steelers, das sind die Jaguars. Jetzt spielen sie gegen die AFC West, wenn mich nicht alles täuscht, was natürlich nicht ganz ohne ist. Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders, mal sehen. Und sie spielen gegen die NFC North. Lions, Vikings, Packers, Bears. Alle irgendwie mit ein bisschen Anspruch Richtung Playoffs. Ja, also das ist ein solides Programm. Aber nichtsdestotrotz, die Patriots haben so ein bisschen aus der letzten Saison gelernt. Ja, also ich meine, letztes Jahr war Drake May MVP-Kandidat mit, sagen wir mal, Receiver-Core, das vielleicht nicht herausragend war. Obwohl er MVP-Kandidat war und die haben die Verteidigung immer noch fröhlich die Box zugestellt, weil sie die Receiver nur bedingt vielleicht respektiert haben. Jetzt haben sie verstärkt. AJ Brown, Romeo Dubs. Da musst du jetzt als Defense vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangehen, als irgendwie AJ Brown immer nur Mann zu Mann zu covern. Das heißt, da geht dann vielleicht mehr fürs Laufspiel. Sie haben Jillian als Fullback hinzugefügt von den Bills. Das heißt, ob die Patriots nicht repeaten, weiß ich nicht. Also die sind immer noch gut aufgestellt, die kommen vom Super Bowl, die haben gelernt. Die Defense ist größtenteils zusammengeblieben. Wen haben sie noch reingebracht? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Der O-Liner, Vera Tucker ist dabei. Sie haben nochmal am Roster gearbeitet, sind stärker geworden. Wären es 14 Siege? Wahrscheinlich nicht. Angesprochen aufs Roster. Buffalo hat allerdings auch die gleichen Gegner, ja. Also Buffalo muss auch gegen die Chiefs ran. Muss auch gegen Lions, Bears und Co. ran. Die haben jetzt den Hedgecoach-Wechsel hinter sich. Ja, Joe Brady war der OC, das heißt, die Transition sollte nicht ganz so schmerzhaft sein. Der bringt nicht DJ Moore mit, aber sie haben DJ Moore nach Buffalo geholt, mit dem Joe Brady in Carolina sehr gut gearbeitet hat. Das Problem ist ja irgendwie bei Buffalo, es fühlte sich ja immer sehr nah an. Und ich meine, letztes Jahr haben sie in Denver in Overtime 30-33 verloren. Das war ja wieder sehr nah dran, ja. Kann auch in die andere Richtung gehen. Und dann ist vielleicht McDermott noch Head Coach und sie stehen im Super Bowl. Wir wissen es nicht, ja. Das sind zwei Top Teams, ja. Die direkten Duelle werden es wahrscheinlich entscheiden über Tiebreaker und ähnliches. Ich tue mich schwer, jetzt einen ganz großen Favoriten rauszufinden. Also die beiden sind die Favoriten, die Division zu gewinnen, aber die haben beide meines Erachtens in der Offseason, wenn man jetzt den Headcoach-Wechsel in Buffalo ausklammert, dann natürlich vielleicht ein bisschen so wie Notbremse ziehen wirkte, aber ansonsten viel richtig gemacht und dann wird sich's auf dem Platz zeigen. Wie gesagt, es wird nicht so dominant sein wie letztes Jahr eben wegen des Schedules, aber sonst ich glaube, da können wir uns freuen auf die Duelle der beiden untereinander.
Und die beiden freuen sich, Andreas, auf die Duelle mit den Jets?
Und den Dolphins, weil da sind dann die Bills und die Patriots sind natürlich angehalten, in der eigenen Division zumindest die vier Spiele gegen diese beiden Teams komplett zu gewinnen. Und die Jets sind insofern interessant, als das war ja faszinierend, wie viele Leute optimistisch waren vor der vergangenen Saison mit dem neuen Trainerstab, dass das dann eine super Sache werden könnte, ganz viel Detroit Lions mit nach New York bringen, und dann war das ein komplettes Desaster und der Trainerstab wurde komplett umgestaltet, der Head Coach ist aber noch da. Und jetzt muss man mal gucken, ob es im zweiten Anlauf funktioniert. Geno Smith ist wieder da, der ja in der Vergangenheit schon mal bei den Jets gespielt hat zu Beginn seiner Karriere und dort nicht so gut funktioniert hat wie zum Beispiel später in Seattle. Und dann haben wir noch die Miami Dolphins, und bei den Miami Dolphins gibt's ja auch einen Trainerwechsel, das ist jetzt Jeff Hafley. Das ist jetzt wirklich eine Mannschaft, die hat alles verkauft, was Rang und Namen hatte. Tango Vailoa ist weg, Jalen Waddle ist weg, Tyreek Hill ist weg. Tango Vailoa, für den bezahlen sie in dieser und der nächsten Saison noch exorbitant viel Geld. Ich glaube, in dieser Saison sind es $55 Millionen, die noch gegen die Salary Cap zählen für Tua. Und er spielt nicht mehr für sie.
Und sie bezahlen Teile seines Gehalts. Also Atlanta kriegt ihn quasi für Atlanta ist es ein Rental.
Ja. Das heißt, die Miami Dolphins sind jetzt schon ein Team, die gemerkt haben, dass sie ein Team aufgebaut hatten unter Mike McDaniel, das ja 2-3 Jahre in den Playoffs mit dabei war, auch aussah, als wäre das entwicklungsfähig. Dann ist das Ganze auseinandergebrochen, auch weil Tango Vailoa Verletzungsprobleme gehabt hat, das Niveau nicht gehalten hat und so weiter und so fort. Letzte Saison war ja auch Tyreek Hill nicht mit dabei. Also da hat man dann gesagt, okay, wir sind jetzt so weit gekommen mit dieser Mannschaft, wie wir das können. Jetzt machen wir einen harten Cut und wir essen jetzt unser Gemüse und sind uns darüber im Klaren, dass wir in dieser Saison nicht viel gewinnen werden, aber wir bauen jetzt unsere Schulden innerhalb von 1,5 Jahren hier komplett ab und dann danach können wir wieder angreifen. Und das, was jetzt da passiert, ist halt der Neuaufbau, was viele aus meiner Sicht falsch verstehen im Sinne von, das ist ein Tanking, wo man dann absichtlich verliert. Nee, die sind an die Grenzen gekommen mit dem, was sie hatten. Sie müssen jetzt einen personellen Neuaufbau machen. Das wird natürlich dazu führen, dass sie viel verlieren und dass sie wahrscheinlich nächste Saison einen hohen Draftpick haben. Aber natürlich werden die Trainer sich hinstellen und versuchen, mit der Truppe, die auf dem Platz ist, so viel wie möglich zu gewinnen.
Für mich sind so die, also weil eben Andreas die Browns angesprochen hat, so als interessantes Team, das sind für mich die Jets. Ich meine, natürlich immer unter der Prämisse, das ist New York, da sind die Jets, ja, sie finden immer einen Weg. Aber an sich ist das ja gerade in der Offense ein super junges, talentiertes Team. Okay, jetzt packst du Geno Smith rein. Geno Smith in Seattle sah super aus. Letztes Jahr war ein komplettes Desaster. Aber wenn du irgendwie so eine Massenkarambolage hast, dann weißt du ja nicht immer, wer schuld ist. Also liegt es am Quarterback, liegt es am Trainer, liegt es an der O-Line, liegt es an allem zusammen. Ja? Jetzt bringst du Frank Reich als OC dazu. Der hatte auch super Zeiten in Philly und in Indy. Der kommt lange jetzt auch von seinem totalen, also sein letzter Auftritt in der NFL war halt dieses totale Desaster bei den Panthers. Entlassen nach 11 Spielen, glaube ich, 1-10 oder so. Als Head Coach, was auch so mit die schnellste Head Coach-Entlassung überhaupt in der NFL ist. So, jetzt ist die Frage, was kriegst du als Jets? Ja, kriegst du den Smith aus, also kriegst du den Smith aus Las Vegas oder den Smith aus Seattle? Kriegst du den Frank Reich aus Carolina oder kriegst du den Frank Reich aus früheren Zeiten? Ja, und hilft dann quasi Geno Smith als Veteran bei diesen ganzen jungen Willen, würde ich mal sagen. Also von daher finde ich das eigentlich ganz spannend. Und ich glaube auch nicht, dass das 3-14 ausgeht dieses Jahr. Also ich hoffe es zumindest für die Jets, damit die mal irgendwie einen Lichtblick haben.
Ja, also würde ich unterschreiben, ist es halt das Problem, wenn es jetzt in dieser Saison nicht deutlich besser wird als in der letzten, dann wird halt der komplette Trainerstab gehen müssen und dann kommt halt der nächste Umbruch hinterher.
Ja, dann ist wieder her.
Und dann bist du... Und es gibt ja keinen Umbruch, wo du einen Trainerstab erneuerst und wo du dann eine Basis hast, wo du dann auf Anhieb besser bist als vorher.
Wenn es das gäbe...
Vielleicht den 11. Oktober aufschreiben. Jets gegen Browns. Könnte lustig werden.
Ja, die beiden interessantesten, ich werde euch daran erinnern, die beiden interessantesten Teams, zumindest in der AFC. Ob es in der NFC vielleicht noch spannender...
Weil man die Spiele nicht angucken muss.
Ja, genau. Es wird eine Prügelei geben bei der Zone, wer dieses Spiel dann im Einzelspiel übernehmen darf. Ja, so, wir schauen Sky dann irgendwann.
Nicht mehr der Zone
Sky, pardon, Sky. Ja, alles ist neu. Ich habe mich schon gewundert, die Sky-Konferenz, aber ich habe nicht genau aufgepasst am letzten, zu Ende des letzten Jahres. Andreas Renner und Nicolas Martin bleiben am Ball. Wie gesagt, sie werden das Championship-Game der EFA bei Sport Digital kommentieren. Ganz kurz noch, Andreas, am Sonntag weiß man schon, Musikradio 360, was du diesmal in petto haben wirst.
Ja, was ich dich noch fragen wollte, wie fandest du eigentlich die letzte Woche?
Fand ich erstaunlich, erstaunlich hörbar. Ja, du
wie
weißt,
Sabotage.
Sabotage. Fand ich wirklich gut und ich habe auch von dir gelernt, in ihrer Heimat gar nicht so populär, hierzulande schon. Und ich fand's sehr gut hörbar. Also wirklich, ich war, ja, also war positiv
definitiv überrascht. Definitiv ein paar Balladen für dich dabei.
Ja, herrlich, herrlich. Was fürs Herz, bitte. Ja, was gibt's in dieser Woche?
Ich glaube, diese Woche wirst du etwas glücklicher damit. Wir haben eine Sängerin, die vor allen Dingen in den Hochzeiten des West Coast Rock Mitte der 70er Jahre besonders erfolgreich war in den USA und aber immer nur gesungen hat und keine Songs geschrieben hat und damit eine interessante Karriere hingelegt hat, nämlich Linda Ronstadt.
Ah, der Name sagt mir doch was. Herrlich, damit kann ich arbeiten. Ich freue mich schon drauf. Andreas Renner und Nicolas Martin, danke euch beiden. Big Show 775, kurze Pause.